das Wichtigste und das Schönste, dass Gottes Gegenwart hier im Gottesdienst ist. Es ist nicht die Predigt, die das Wichtigste ist oder irgendwas anderes, sondern dass er da ist, dass er sich wohlfühlt. Und ich danke euch, es war eine ganz tolle Zeit, wie ihr das hier gemacht habt, ihr beiden. Ja, jetzt muss ich gerade mich noch mal ein bisschen orientieren, bis ich beide Gesichter wieder sehe. Klasse. Ihr habt uns so richtig mit hineingenommen, aber ich hatte auch so einen Eindruck, ich habe dann natürlich nichts gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe ja noch lang genug dieses Mikro, es ist eure Zeit. Weil ein jeder hat ja etwas und jeder von euch hat auch etwas empfangen. Das meiste oder oftmals ist es so, dass es uns zu unbedeutend erscheint, es zu sagen, oder es ist für mich ganz persönlich. Aber wenn ihr zusammenkommt, sagt die Schrift, hat ein jeder etwas. Und danke, dass ihr dafür auch Raum gegeben habt. Es ist so wichtig, dass Gott hineinspricht, weil ich mache jetzt hier vielleicht 10.000 Worte in der nächsten halben Stunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wie viel kommt vielleicht an davon? Vielleicht ist vieles auch gar nicht für den Einzelnen. Aber so wichtig, wenn Gott zu uns spricht, dann hält das noch Jahre wieder. Gerade bei diesem letzten Lied muss ich sagen, Konrad, denke ich immer an dich. Das verbinde ich so untrüglich mit dir, dieses Gott ist gut alle Zeit. Das habe ich immer hier erlebt, du hast es so gespielt. Das ist immer das Lied, wo meine Hand an der Gitarre erstarrt, weil ich diesen Schlaggeschwindigkeit nicht hinkriege. Deswegen habe ich das eben auch so genossen nochmal zum Schluss. Und das genieße ich bei euch beiden so. Und habe ich auch so ein herrliches Erlebnis dabei gehabt. So schön, wie man Erinnerungen hat. In Stuttgart, in der Gemeinde von Peter Wenz, als wir waren, als ich damals da war, war ein exzellenter Klavierspieler, der damals aus Bad Gandersheim auch gekommen ist, eine ganze Zeit unter Mike Chance dort auch gedient hat. Und der fing dieses Lied an mit so einer kleinen Quetschkommode im Vorspiel. Ich sag euch so, 800, 900 Pastoren zusammen und dann so eine kleine Quetschkommode. Da hat er den Intro gespielt mit. Super, ganz toll, ganz klasse. Also ich bin immer begeistert auch von diesen schönen alten Liedern. So, jetzt denke ich, können wir loslegen. Halleluja. So, ich fange einfach mal mit dem Titel an. Dem Ruf folgen, die Freude des Himmels freisetzen. Es gibt gleich, wirft natürlich gleich Fragen auf, aber so ein Titel ist ja so die entscheidende, wichtige Stelle. Und deswegen fangen wir auch gleich mal mit einer Bibelstelle an, die schon etwas Erleuchtung in diese Überschrift und in dieses Predigtthema hineinbringt. Und dann sage ich auch gleich, worum es mir geht. Wir schlagen mal Lukas 15, die Verse 7 und 10 auf. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Vers 10. So sage ich euch, so wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums ist ein Kapitel des Suchens und des Findens. Etwas ist verloren gegangen und wir finden mehrere Gleichnisse, die Jesus hat, und es mündet ganz besonders aber auch in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, die ja allen bekannt, hinreichend bekannt ist. Aber wenn wir diese erste Bibelstelle nehmen, Vers 7, dann wirft sie ja gleich eine Frage auf. Ein Sünder, der Buße tut, da wird mehr Freude im Himmel sein über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen? Meint Jesus uns damit? Freut er sich vielleicht über einen, der draußen ist und heute Morgen vielleicht umkehrt oder gestern oder wann auch immer, mehr als über die 99, die bereits in den Bänken sitzen? Und ich glaube, nein, das ist nicht der Gedanke, der dahinter steckt. Gibt es denn einen, der der Buße nicht bedarf, einen Menschen? Ich glaube nicht, oder? Es gibt doch keinen einzigen, der es nicht braucht, umkehren zu dürfen und hineinzukommen in das Reich Gottes, der es nicht braucht, von Jesus, ich sag's mal, in diesem biblischen Bild zu bleiben, was auch aus dem Johannesevangelium ist, von ihm die Gefüße gewaschen zu bekommen, von ihm überhaupt einmal freigesetzt zu werden. Hier geht es doch mehr wahrscheinlich um die Gerechten, die glauben, dass sie der Buße nicht bedürfen. dass sie das Werk Jesu nicht brauchen. Und sie werden keinen Anteil haben an dem, was Jesus für uns getan hat. Petrus sagt, mir nicht, Herr. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht waschen darf, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Es gibt also keinen. Aber das war nicht der einzige Fokus, aber ich denke, das ist erklärungsbedürftig. Aber im Himmel wird Freude sein. Und zwar eine riesige, eine unbändige, eine begeisternde. Und das ist eine Freude, die so groß ist, dass sie bis auf die Erde runterschwappt. Das ist amtlich. Mir wird es heute darum gehen, um diesen Ruf. Welchen Ruf? Das ist ja erstmal Frage und erklärungsbedürftig genug. Welchen Ruf, über welchen Ruf können wir sprechen? Welcher Ruf kann gemeint sein? Fragezeichen. Es gibt eine Menge Rufe. Menschen folgen an vielen Rufen. Den Ruf der Natur, den Ruf des Meeres. Es gibt den Ruf der Wale. Alles hat eine Stimme, alles redet, alles ruft, alles wirkt auf den Menschen ein. Welcher Ruf ist hier und kann heute der Gegenstand dieses Rufes sein? Gott ruft uns auch. Und es ist ein zweiteiliger Ruf. Der Ruf ist zuerst einmal in die Umkehr und in die Buße hinein. Und der zweite Ruf ist die Sendung hinaus. Und das wird ganz maßgeblich heute das Thema sein. Gott sendet uns aus. Er ruft uns nicht nur zur Rettung. Und das ist etwas, was uns ganz präsent ist und uns im Gottesdienst auch oft betont wird, sondern auch den Ruf zur Sendung. Ich nehme euch in das mit hinein, was mir auf dem Herzen brennt. Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Ja, der Ruf Gottes, hinauszugehen an die Zäune und an die Hecken und Menschen hineinzurufen in sein Reich, zur Umkehr mitzurufen. Und dieser Ruf ist nicht neu. Dieser Ruf ist eigentlich uralt. Er ist vom Anfang der Bibel an drin. Als Gott Adam und Eva in den Garten Eden setzte, was gab er ihnen als einen Auftrag? Wer weiß das? Sie sollten die Erde füllen, sich mehren und sie füllen, und sie sollten, ich sag mal, die Schöpfung bebauen, bewahren. Ja? Und sie sollten sie, da steht auch das harte Wort, untertan machen. Aber untertan in dem Sinne des guten Verwalters, nicht des Ausbeuters. Also wenn wir heute untertan hören, dann haben wir relativ viele negative Besetzungen mit diesem Wort. Also dieser Ruf ist eigentlich uralt, den gab er ihnen als einen Auftrag praktisch mit. Er gab ihnen etwas, was ihm in seinem ursprünglichsten Wesen wichtig und elementar ist. Und Jesus folgte diesem Ruf hier auch, als er auf diese Erde kam. Es ist ein Ruf natürlich im Natürlichen. Und wir dürfen das für uns ins Geistliche übersetzen. Matthäus 28, Vers 19 und 20, die letzten Worte, der sogenannte Missionsbefehl. Vers 19 und 20. Ist er drin? Kommt. Ihr kennt es ja auch im Grunde genommen, oder die meisten von euch. Ich fange schon mal an. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Den ansatzweise gleichen Missionsbefehl finden wir auch nochmal in Markus, jedes Mal mit einer leichten Abwandlung. Aber auch den nehme ich einfach nochmal und stelle ihn uns vor Augen. In Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig oder gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wir tun uns in unserem Land etwas schwer mit diesem Ruf, oder? Und ich glaube nicht, dass deswegen hier sowas wie ein Druck oder eine Verdammnis auf uns kommen sollte. Aber wir tun uns schwer und wir wollen uns heute einfach mal angucken, warum tun wir uns schwer? Was hilft uns mit diesem Ruf, ich sag mal, ihn mehr zu verinnerlichen und uns vielleicht davon auch inspirieren zu lassen? Und warum nimmt uns Jesus eigentlich in diese Aufgabe und in diesen Ruf mit hinein? Warum sendet er nicht einfach eine Legion Engel heraus? Ja, dienstbare Geister, die denen helfen sollen, die das Heil ererben, könnten doch eigentlich diesen Ruf auch noch miternehmen, oder? Bräuchten wir nur schöne Feiern zu machen, wir würden hier sitzen und wir würden den Herrn anbeten und die Tür geht auf und alle kommen mit dazu. Wäre doch herrlich, oder? Passiert ja auch manchmal. Warum tun wir uns so schwer mit dem Ruf, der eigentlich Segen, Lust und Freude sein sollte? Ist so. Es ist ein Ruf, der uns mit in etwas hineinnimmt. Und wenn wir nochmal an diese erste Bibelstelle hineindenken, da wird Freude im Himmel sein über einen, der umkehrt. Ihr Lieben, kennt ihr diese Freude? Wenn du mal so mit jemandem, ich meine, es ist schon nett, mit jemandem sich mal hinzusetzen so und in der Bibel hineinzugucken und mit dem gemeinsam in der Bibel zu lesen. Das ist schon ganz interessant. Aber mach das mal mit jemandem, der die gar nicht kennt. Und sprich ihm so Worte zu. Und du merkst, das ist jetzt nicht so, der ist nicht die ganze Zeit nur auf so einer Abwehrhaltung, sondern der saugt das auf wie so ein Schwamm. Allein das ist ein Potenzial, was auch in dir an Freude freisetzt. Wenn der plötzlich dir in die Augen schaut und sagt, boah, hey, das tut so gut, ich weiß gar nicht warum. Versteht vielleicht auch gar nicht unbedingt, um was es da eigentlich geht. Aber es ist das Wort Gottes, was anfängt zu wirken. Und könnte es vielleicht sogar sein, dass Jesus, als er in Johannes 14, Vers 12 von den Dingen gesprochen hat, dass wir die gleichen Dinge tun werden wie er und größere, dass er dieses vielleicht vor Augen gehabt hat? Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das Vorrecht mit jemandem, ich sag's mal genommen, ihn geistlich an die Hand zu nehmen und ihn bis an die Tür zu führen und zu sagen, du kannst jetzt durch die Tür Jesus Christus hindurchgehen und du wirst gerettet werden. Dieses Vorrecht war Jesus in diesem Maße, in Lebzeiten hier auf dieser Erde nicht gegeben. Er hat zwar gesagt, ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Aber er wusste, der Heilige Geist müsste erst noch kommen, um dieses freizusetzen. Und deswegen verließen sie ihn auch nochmal alle. Ja? Nicht nur die Zehntausende, die während seiner Dienstzeit, Johannes 6 berichtet uns davon, wie sie alle gingen. Und er fragt seine Jünger, wollt ihr auch noch gehen? Sie sind ja tatsächlich alle noch gegangen. Standen zwar teilweise dann ein bisschen distanziert zum Kreuz, aber sie sind innerlich alle nochmal gegangen und haben alle eigentlich diesen Schritt dann getan durch diese Tür hindurch. Das ist ein Vorrecht, was wir haben. Und Jesus sagt, ich möchte euch damit hineinnehmen. Offenbarung 22, Vers 17 nimmt uns etwas mit hinein in dieses Werk und wir sind in diesem Auftrag ja nicht allein gelassen. Der Geist und die Braut, die sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, kommen. Und wen da dürstet? Nein, doch. Er nehme vom Wasser des Lebens umsonst das, was mir wichtig ist, der Geist und die Braut. Wir wissen, das Bild der Braut ist die Gemeinde Jesu. Das ist jeder Einzelne von uns, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Beide gemeinsam, der Heilige Geist und wir sprechen. Und dort, wo wir anfangen, zu Menschen zu sprechen und zu Menschen zu reden und ihnen die Botschaft des Evangeliums zu bringen, da sind wir Teilhaber an seiner Arbeit, an dem, was ihm am Herzen liegt. Und der Teilhaber an der Arbeit ist zugleich der Teilhaber an der Freude. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt Jesus. Der Teilhaber an der Arbeit ist der Teilhaber an seiner Freude. Ihr Lieben, das stimmt. Und bitte versteht das hier heute Morgen nicht falsch. Ich will nicht jeden von euch auf die Straße raussenden, sondern ich möchte uns gemeinsam herausfordern, in diesem Ruf, diesen Ruf zu hören und zu gucken und zu schauen und zu überlegen, Herr, wo kann ich diesem Ruf für mich in meiner Alltagssituation folgen? Er ist nicht ein Ruf für einige auserwählte Evangelisten mit besonderer Begabung, sondern es ist ein Ruf für jeden Einzelnen von uns, damit wir, wozu? Teilhaber sind an dem Werk, was er tut. Damit wir in dieser Gemeinschaft leben, damit wir wissen, wie unser Herr tickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das tun wir in der Anbetung auch. Wir strecken uns zu ihm aus, um zu verstehen, welche sind seine Wege, welche sind seine Gedanken über diese Situation, vielleicht auch über der persönlichen Situation meines Lebens. Aber zu verstehen, da ist ein Gott, der liebt die Menschen so sehr, dass er sagt, ich lasse sie nicht dort, wo sie sind und ich habe ein Herz bis zum letzten Atemzug. Wenn wir vielleicht ein Interesse haben, dass unsere ungläubigen Verwandten gerettet und erlöst werden und dass sie dieses Heil erkennen, ich kann euch sagen, Jesus hat ein viel, viel größeres Interesse daran. Und er sagt, ich mache es mit euch gemeinsam. Ich tue es mit euch zusammen. Mich begleitete, ich bin auf einer Zeltevangelisation zum Glauben gekommen, merkt man vielleicht so ein bisschen. Mich begleitete von Anfang an Reinhard Bonnke, der hat mich fasziniert, der hat mich zu spektakulären Dingen herausgefordert, nicht ansatzweise so erfolgreich wie in seinem Dienst, aber preis dem Herrn. Gerettet sein, hat er mal geschrieben und das klebte bei mir in meiner Studentenwohnung noch drin auf einem schönen Plakat und er hat immer so schöne A2 waren das, glaube ich, Kalender für das kommende Jahr verschickt. Gerettet sein bewirkt Rettersinn. Ja, Vollblut-Evangelist, ne? Gerettet sein bewirkt Rettersinn. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Wenn wir gerettet sind, wenn wir das verstehen, wenn wir das hier heute Morgen feiern, dann löst das etwas in uns aus. Und ich glaube, die Gemeinde Jesu hier auch in unserem Lande darf neu entdecken, vielleicht auf ganz neue Art und Weise auch, auf neue Wege, wie dieses überfließende Herz, wie man dem Luft verschaffen kann. Jemand predigte mal, diese Botschaft ist so gut, sie muss raus. Ist es nicht so? Sie ist so gut, die muss einfach raus. Die kann man nicht einsperren, die kann man nicht nur für sich selbst nehmen, sie muss raus. Und es ist Zeit und es ist an der Zeit, dass wir unsere Sprachlosigkeit überwinden. Denn wir haben die beste Botschaft. Und nicht, weil es eine gute neue Theologie oder Theorie ist. Nicht, weil wir vielleicht den anderen mit guten Worten überzeugen können, da kann es nicht drum gehen. Ja, vielleicht, weil wir noch eine bessere Argumentationskette haben als ein Zeuge Jehovas oder wer auch immer. Ich fange mal mit einem kleinen Beispiel an und ich weiß, wie ich... Also für mich ist es viel einfacher, rauszugehen auf die Straße und einen wildfremden Menschen anzusprechen. Das weiß ich, dass das nicht für jeden so ist. Es fällt mir einfacher, als zu meinem Arbeitskollegen hinzugehen und den von Jesus zu reden. Den sehe ich auch jeden Tag wieder. Und da braucht es auch besondere Weisheit, muss ich sagen. Aber ich habe also einen Arbeitskollegen gehabt, muss ich mittlerweile sagen, der Fritz. Der Fritz war schon kurz vor der Rente und der Fritz hatte Diagnose Krebs. Wenn er Krebs hat, dann kannst du nicht schweigen. Und irgendwann habe ich mir dann den Mut genommen und bin zum Fritz gegangen. Und dann habe ich Fritz etwas mitgegeben für sein geistliches Wohl. Aber ich habe gesagt, Fritz, ich würde gerne für dich beten. Ich habe da in seinem Büro für Fritz unter Handauflegung gebetet. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Fritz ist irgendwann noch mal kurz wiedergekommen und ist dann früh verrentet worden und aus dem Augen, aus dem Sinn immer mal gelegentlich gesehen. Letztens kam er mal mit einem Kuchen mit einer anderen Arbeitskollegin zusammen wieder ins Amt. Mittlerweile ist er 4, 5 Jahre ausgeschieden. Und dann sagt er, kann ich noch mal in mein Büro schauen? Mittlerweile bin ich der Erbe seines Einzelbüros geworden. Sitzt also in seinem Büro und sagt, ja klar, komm mal rein. Und dann standen wir im Büro und wir philosophierten so ein Stück übers Leben. Und dann fing Fritz von sich aus an zu erzählen. Als wir auch gesagt haben, Mensch, es ist ein Geschenk zu leben. Und dann sagt er, du, ja, wenn ich daran denke, vor 8 Jahren hatte ich Diagnose Krebs. Und dann erinnerte er mich an etwas, was ich schon vergessen hatte. Nämlich das, was ich euch eben erzählt habe. Und du bist damals gekommen und hast für mich gebetet. Und das fand ich so stark. Ich sage mal geistig gesehen, es war nicht die Salbung. Stand ich da so? Und da gehen dir ja alle Gedanken durch den Kopf. Jetzt willst du für den beten und wenn was nicht passiert und du hast so oft gebetet und hast selbst vielleicht irgendeine Blessur oder irgendetwas. Wie kannst du für den beten? Wie kannst du dem Hoffnung machen? Wie kannst du dem für was machen? Ich glaube, er hat nicht erkannt, dass es vielleicht mit dem Gebet zusammenhängen könnte, dass er heute noch lebt. Aber er hat eine Berührung gehabt. Er hat etwas erlebt. Es reichte noch nicht so dafür, wie für den Bettler an der schönen Pforte. Aber lass doch das Werk des Herrn sein Werk sein. Er überführt. In 1. Petrus 3, Vers 15 rät uns Petrus, ich warte noch, bis die Bibelstelle drin ist. Das ist das herrlich praktisch, ich brauche nicht mal mehr zu blättern. Aber ich könnte es euch auch zitieren. Petrus rät uns da, wir sollen ja Verantwortung haben vor jedermann und Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Das ist so ein herrlich schöner, ich hätte jetzt fast gesagt passiver Vers. Und ich träume immer noch davon, dass er in Erfüllung geht. Ich warte darauf, dass 10 ungläubige Menschen kommen, an meinen Rockzipfel fassen, wie es im Alten Testament heißt, und sagen, zeig mir deinen Gott. Wartest du auch darauf? Nicht? Doch, ist eine Verheißung. Ich darf darauf warten. Ich will das erleben. Du nicht auch? Wäre das nicht herrlich? Und du bräuchst nur noch Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in dir ist. Und manchmal, ganz wenig, passiert es ja auch mal so, dass mal jemand fragt. Ist das nicht das Herrlichste, wenn jemand anfängt zu fragen? Dann kratzt er nicht immer an der Stelle, wo es vielleicht gar nicht juckt. Also ich warte darauf, aber es könnte uns passieren, dass wir darüber hinwegsterben, ihr Lieben. Dass es uns nicht mehr ereilt, dieses wunderbare Schicksal, dass die Leute kommen in unserem Lande, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der man eigentlich diese Frage nicht stellt. Jeder darf nach seiner Fassung selig werden. Und es gibt bitte keine absolute Wahrheit in Bezug auf Glaubensfragen. Das ist ganz wichtig. Deswegen wurden Parolen eingeführt wie Respekt und Parolen eingeführt wie Gleichberechtigungsbeauftragte. Und wir haben jetzt gerade wieder eine Dienstvereinbarung bekommen oder einen Diensterlass. Das ist schon spannend, was da drin steckt. Das ist so alles wichtig. Das ist auch alles gut. Und Jesus sagt, so wie du möchtest, dass ein anderer dir entgegenkommt, so behandle ihn auch. Es ist ein Respekt der göttlichen Liebe. Das ist alles wichtig. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist, es gibt keine verlässliche Wahrheit. Und an diesen Punkt zu kommen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater durch mich, das ist schon ein enger Weg und ein hoher Anspruch und auch, da ist der Herr echt sehr, sehr radikal an dieser Stelle. Es gibt aber keinen anderen Weg. Was, und damit stelle ich euch jetzt mal eine Frage und jetzt dürft ihr mal wieder ein bisschen mitarbeiten, mal gucken, jetzt habe ich euch allerdings schon so viele Worte gegeben, dass es wahrscheinlich schwierig wird, was zu entlocken. Was hält uns ab, ihr Lieben? Fangen wir mal mit dem an, bevor wir uns an den Positiven zuwenden. Was hält uns ab, hinzugehen? Was hält uns ab, Gebet anzubieten? Was hält uns ab? Manchmal spüren wir das Ziehen des Geistes und wir gehen trotzdem nicht. Oder wir kennen den Augenblick, den wir verpasst haben. Vielleicht kennen wir manchmal mehr Augenblicke, die wir verpasst haben, als Augenblicke, die wir genutzt haben. Was hält uns ab? Scham? Angst? Genau, Menschenscheu. Menschenfurcht? Ich übernehme das jetzt einfach mal, damit es aufs Band auch kommt. Ablehnung. Sünde. Blauheit würdest du wahrscheinlich sagen, ne? Oder, aber Menschenfurcht kann man es ja auch darunter fassen. Ne? Blamage und Lächerlichkeit. Ich sagte letztens gerade, ich habe echt eine Frau gehabt, die hat mich richtig ausgelacht. Die war nicht mal irgendwie, als ich mit ihr in dieser Botschaft kam, und das habe ich seltenst bis nie gehabt, sowas. Aber so richtig krass, so fing es sich auch gar nicht wieder an einzukriegen. So normalerweise fange ich die wieder so ein bisschen oder kriege die wieder rein in die Sache, auf die Ernsthaftigkeit. Da war wirklich wie so eine Blockade, aber das ist klar. Stell dir vor, und das bei deinen Arbeitskollegen oder sonst wo. Wird ausgelacht, wird ausgegrenzt. Ausgrenzung, oder? Es ist nicht unerheblich. Jeder von uns möchte geliebt, jeder von uns möchte geachtet, jeder von uns möchte Anerkennung haben. Das könnte uns alles entzogen werden. Das sind alles noch relativ, ich meine, wir merken, das ist noch relativ harmlos. Jetzt könnten wir mal in andere Breitengrade gehen, da können das Leben kosten. Da kann uns das alles kosten, das kann unsere Familien kosten, das können unsere sämtlichen sozialen Kontakte kosten. Aber nichtsdestotrotz ist es bei uns nicht einfacher. Verfolgung, Not, alles das, was noch damit einhergehen könnte. Was hält mich ab? Und ihr Lieben, das sind auch alles berechtigte Faktoren. Ja, das sind wirklich, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich sage euch, 27 Jahre gehe ich mit dem Herrn, ich habe ungefähr 27 Jahre Straßenerfahrung. Na, vielleicht auch ein paar Jahre weniger. Manche Aussetzer. Und wir wollen ganz ehrlich sein. Die Frucht ist dünn. Die direkt sichtbare Frucht. Ich spreche nicht von der Ewigkeitsfrucht. Ich spreche von der Reaktion. Und ich spreche auch von der Reaktion, wenn du hingehst und für jemand anders betest. Obwohl ich euch noch einige Dinge heute sagen und erzählen werde, die höchst motivierend sind. Und wenn das auch nur wenige sind, ich sage über einen, der Sünde, einer, der Buße tut, wird mehr Freude sein als über 99. Ich sage mal, 99 mal die, jetzt hätte ich fast gesagt, die A-Karte gezogen. Und einmal angekommen mit der Botschaft. Der Herr sagt, die Freude ist größer. Sie ist größer. Sie ist größer. Sie ist stärker. Sie ist nachhaltiger. Sie ist stärker. Was treibt mich an, dem Ruf zu folgen? Ein bisschen habe ich schon geantwortet, aber jetzt dürft ihr noch mal reinrufen. Liebe. Sehr schön. Die Freude, die Dankbarkeit, ne? Damit einhergehend. Der Ruf selbst und im Sinne von Gehorsam? Ja, nicht unerheblich. Genau. Da ist etwas, was in uns selbst brennt. Von ihm geschenkt. Nur der Heilige Geist treibt uns an. Der treibt uns auch immer wieder neu an. Der wird auch nicht müde, uns anzutreiben. Der bringt uns aus der Komfortzone raus. Das ist mir schon klar. Die Freude des Himmels. Das, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Allein mit jemandem darüber zu reden. Da ist noch nicht mal der ganze Missionsbefehl, den wir eben gezählt haben. Geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern. Ich meine, das ist der erste Schritt. Nicht wir bekehren, ist klar. Jemand bekehrt sich ja selbst. Letztens hat eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, als ich nun mit Shalom grüßte morgens, da sagte sie zu mir, du bekehrst uns noch da. Oh, sage ich, das ist nochmal ein anderes Kapitel, aber das kannst du auch nur selbst, sage ich. Also sie meinte jetzt zu dem Shalom natürlich, das Bekehren, ne? War aber niedlich. So. Da ging bei mir natürlich was ganz anderes ab. Ja, also klar, das ist noch nicht mal Jüngerschaft. Wirkliche Nachfolge. Ich möchte so ein paar Dinge aus meinem persönlichen Leben jetzt erzählen, nicht weil das so berauschend ist und wahrscheinlich könntet ihr vielleicht sogar noch schönere und spannendere Sachen erzählen. Also eins habt ihr schon gehört, ich bin auf einer Zeltevangelisation 1992 zum Glauben gekommen, so richtig aus dem Leben raus, in das Fahrtwasser rein. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich hatte eine Schwester, die sich in München auf dem Kirchentag bei Jugend mit einer Mission bekehrt hatte und bei der ich etwas sehen konnte über Jahre in ihrem Leben, was mich inspiriert hat. Was ich gesagt habe, das, was sie ausstrahlt, will ich haben. Das, was sie mir erzählt, kannst du mir mit wegbleiben. Kennst du das irgendwo? Ja, sonst hat es ja auch Jahre gedauert, sonst wäre es ja sofort gewesen. Ne? Also die Botschaft fand ich nicht so prickelnd und deswegen habe ich sehr viel Verständnis, wenn mir Menschen nicht gerade um den Hals fallen, wenn ich ihnen das erste Mal was vielleicht von Jesus erzähle. Oder vielleicht ist es ja auch nicht das erste Mal, aber so als von Null auf Durchstarter. Kurze Zeit später stand ich selbst auf der Straße in einer Einladung zu einem Gottesdienst. Damals noch war ich noch auf Gemeindesuche, ich kam ja aus einer Landeskirche heraus. Und wir hatten so einen gewissen Aufbruch, Anfang der 90er, die Alteingesessenen von uns wissen, das war so eine fast kleine, erweckliche Zeit. Jedenfalls sind eine ganze Menge Menschen gerade in dieser Zeit zum Glauben gekommen. Ich stand auf der Straße und predigte so ein bisschen in einer Gemeinschaft, in einer Einladung. Wir machten da draußen, wir beteten den Herrn an. Ja, wir machten keinen Lobpreis, also ich, dieses Wort versuche ich mir abzugewöhnen. Also wir beteten den Herrn dort an und luden praktisch zu dem Abendgottesdienst ein CVJM-Gottesdienst, Sonntagabend. Die Kirche war direkt unmittelbar in der Innenstadt, so wie ihr hier auch wunderbar in der Innenstadt seid. Herrlich, sage ich immer. Und dann so CVJM, das ist fast Landeskirche. Ein landeskirchlicher Pastor, Geist getauft sogar, erweckt, der hält die Predigt oder hielt immer die Predigt. Und das machten wir praktisch für jeden Gottesdienst, gab es den immer einmal im Monat, standen wir eben am Samstag da draußen und ich weiß, als wir angefangen haben, da waren so ungefähr so 100 bis 110 Menschen dort. Und das so über die nächsten 8 bis 10 Monate, am Ende war oben die Empore mit voll, ich denke mal so 170, 180 Menschen. Und als ich dann, habe mich dann anders orientiert, auch gemeintlich, und bin dann irgendwo anders hingekommen, aber man hörte auch wieder damit auf und es schrumpfte wieder auf die alte Zahl zusammen. Man kann jetzt auch nicht sagen, weil ihr da draußen wart, und das bitte versteht das richtig, wie ich das sage, aber manchmal ist es eben wirklich so, es gibt so Augenblicke, wo Gott etwas initiiert und wo wir auch die Chance haben, einfach zu erleben, wie es eine Reaktion gibt. Dann habe ich gedacht, und ich nehme doch was aus der jüngsten Vergangenheit. Ich nutze auch bis heute noch meine Mittagspausen, rauszugehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich dachte, ich habe hier so eine von meinen Bibeln, so, die liegt bei mir unterm Schreibtisch. Und hinten drin gibt es so eine ganze Flotte von Zettelchen. Das schreibe ich immer auf. Ich sag mal, das ist die Spitze des Eisberges. Das ist so die Spitze der Menschen, wo ich einen Namen erfahre, wo ich ein Gebet mit ihnen spreche, wo ich vielleicht sogar Lebensübergabe bete, wo ich tiefer reinkomme als nur ein freundliches Hallo und ein Tschüss. Aber über die Jahre sammeln sich solche Namen, und manchmal stehe ich dann wieder vor den Namen und lese nochmal diese Namen durch und bewege sie nochmal vor dem Thron Gottes, so mit ganz unterschiedlicher Herkunft, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, mit ganz unterschiedlichem nationalen Hintergrund, immer wieder spannend. Und was mich immer über die Jahre begleitet hat, ist dieses nette Büchlein noch, was ich auch immer noch gerne mitnehme, obwohl wir ja ganz andere Zeit haben. Mittlerweile würde man wahrscheinlich eher ich schicke dir mal kurz eine Botschaft darüber oder eine WhatsApp-Nachricht oder sonst was. Ja? Man kann ja kreativ sein als junger Mensch, man wird vielleicht nicht mehr so ein Büchlein nehmen und zu verteilen, aber manchmal bin ich bin immer noch so ganz analog zu. Muss ich die Leute immer aus ihrem Handy rausreißen? Ich sage, ist das was ganz Wichtiges oder darf ich sie mal stören? Und ich komme auch immer relativ schnell zur Sache, weil ich sage, die Zeit ist ja immer sehr kostbar, ich darf ja auch nicht so lange stören. Also was sollen wir lange mit Geplänkel aufhören? Ich möchte euch eine Aktion gerade aktuell vorstellen, die interessanterweise jetzt wieder lief, und ich wusste eigentlich gar nicht so recht, was da kam, weil ich es nur so am Rande mitbekommen habe, mich dann aber auch mit eingebunden habe. Und zwar, es gab eine Aktion jetzt im Herbst in verschiedenen deutschen Städten, initiiert von einer englischen Missionsarbeit, die so gerade kürzlich ins Leben, nennt sich The Turning, also die Umkehr. Und es geht eigentlich nochmal darauf, hinauszugehen auf die Straße in Zweierteams und Menschen zu beten. Braunschweig hat von der Allianz her daran teilgenommen und so ein Street Talk Manual entwickelt, und ich wollte mit euch einfach so ein paar Gedanken gerne daraus teilen, um euch, die Kinder kommen noch nicht, ich darf noch ein bisschen, 10 Minuten habe ich noch, um mit euch noch ein bisschen darüber zu machen. Es ging also los, dass wir zweimal am Tag rausgegangen sind, über eine Woche das Ganze in Zweierteams. Es gab ein kurzes Teaching vorweg, wo unter anderem dieses Street Talk Manual einfach kurz durchgegangen wurde, wo es einige Einstiegsmöglichkeiten gibt und gegeben hat und ein paar Informationen dazu. Und dann, um einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, wurden ungefähr 1,5 Stunden Teamarbeit draußen raus, auf die Menschen zu. Parallel fand teilweise Gebet statt. Und das war auch ganz, ganz wichtig. Das Gebetshaus Braunschweig hat das mit unterstützt, gerade in den Abendsessions auf jeden Fall. Und dann kam er nach 1,5 Stunden wieder zusammen und berichtete, was hat sich so getan, was habt ihr erlebt, gibt es etwas, wo gab es Vernetzungen, Verlinkungen, wo gab es Adressen, wo gab es Menschen, die gerne einen weiteren Kontakt wünschen. Auf diesem Manual gibt es auch einen kleinen Glaubenskurs hinterher, einen 7-teiligen, wo man im 1-zu-1-Gespräch eigentlich das Ganze dann weiterführen kann. Ja, nehmen wir nochmal die erste Seite. So, das war so dieser Einstieg. so ganz, ganz wichtig, wie gehe ich auf Menschen zu und wie gehe ich vor allen Dingen auch auf Menschen wieder weg, wenn sie vielleicht sagen, den, und ich habe da völliges Verständnis für, weil ich hätte mich auch nicht, überhaupt nicht so auf der Straße anquatschen lassen. Ich zitiere einfach mal ganz gern, da waren so zwei Frauen aus einer der Gemeinde, die sind das erste Mal da rausgekommen und sagen, oh, wir haben völlige Hemmschwelle dort. Und, ne, und die sind auf den zugegangen und haben dann hinter den Leuten gesagt, wissen Sie, wir würden es auch überhaupt nicht mögen, wenn man uns so anredet. Und die waren einfach nur ehrlich, aber sie sagten, egal wen wir angesprochen haben, die waren alle offen gewesen. Manchmal fragen mich die Leute und sagen, hey, und wenn ich keine Antwort habe auf die Frage, dann sagst du, ich habe heute keine Antwort drauf. Ich sage so oft, du, ich habe keine abschließende Antwort darauf. Ich versuche mal eine Antwort zu finden, gerade mal so auf diese Fragen mit Leid und anderen Dingen. Versuchen wir nicht diejenigen zu sein, die auf alles etwas wüssten. Wir wissen zwar viel, viel mehr, ich sage es ja ganz ehrlich, aber nicht unbedingt ist unsere Antwort diejenige, die die anderen vielleicht auch hören mögen. Aber den Respekt dem anderen gegenüber, wirklich Ziel stand da unter anderem, war ein freundliches Gespräch. Ich sage mal so, das ist der Minimalkonsens. Also das Minimalziel ist ein freundliches Gespräch. Das Minimalziel ist auch eine freundliche Verabschiedung, mindestens. Aber eigentlich geht es hier um was ganz anderes, oder? Ich sage immer, mein Ziel ist mindestens das Gebet. Das ist mindestens mein Ziel. Eine echte Lebensübergabe wäre mir noch lieber. Walter Heidenreich hat auf einem Evangelisationsseminar in Bad Gandersheim vor vielen Jahren mal gesagt, das Erste, was ich will, Lebensübergabe. Das Zweite, Gebet. Und wenn er dann gebetet hat, Lebensübergabe. Nun, wer Walter Heidenreich kennt, aus einer ehemaligen Drogenszene kommt, der war auch unverblümt an der Stelle. Und das ist auch biografisch. Nicht jeder hat diese biografische Hintersache für sich so, sondern etwas anderes. Aber ich sag mal so wie du möchtest, dass jemand auf dich zukommt. Ich habe dort erlebt auf der Straße, wir haben eine Frau angeboten, wir sagen, wir sind hier mit der und der Aktion unterwegs. Wir möchten anbeten für ein Anliegen, vielleicht, das sie haben, für zu beten. Und diese Frau stand da vor uns und fing an zu weinen. Und dann hat sie uns ein völlig lapidares Gebetsanliegen genannt, aber sie sagte, das kommt so freundlich rüber. Ich habe so erstaunliche Dinge da draußen erlebt und ich lasse euch kurz noch mit Anteil haben, aber wie gesagt, ich könnte jetzt den ganzen Abend dafür füllen, die Zeit ist knapp. Ich habe mit einem Atheisten gesprochen und der hat mir eigentlich die ganze Zeit bekundet, gehst du endlich mal wieder weiter, ich würde in meinem Fantasy-Roman gerne weiterlesen hier. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich merke schon, Zeit ist knapp. Gibt es vielleicht etwas, können Sie sich vorstellen, eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie einen Wunsch an Gott hätten? Und da sagt er, ja, meine Mutter Hertha ist schwer krank, aber da kann Gott auch nicht helfen, sage ich, wieso? Sie sind doch Atheist, oder? Ja, glauben nicht dran, ne? Okay, haben Sie es schon mal ausprobiert? Nee. Geben Sie doch Gott mal eine Chance, sage ich. Ist da was? Er hat mir seinen Namen gegeben und hat Gott eine Chance gegeben. Ich habe für ihn dort beten können, für seine Mutter. Ich muss euch sagen, ich habe noch nicht einen Anruf gekriegt, meine Mutter ist geheilt. Aber was ich damit sagen wollte, er hat mir hinter die Hand geschüttelt. Der mir am liebsten immer den linken Fuß der Gemeinschaft gereicht hätte, dort. Weil er berührt war. Ich erinnere mich an so einen schwarzen Typ, schwarz wie die Nacht, von oben bis unten in die Fußspitze mit Kleidung und allem drum und dran, der an unserem Tisch damals gestanden hat, als wir unterwegs waren und gesagt hat, mit Jesus, lass mich in Frieden. Dann sage ich, wie sieht es mit einer Tasse Kaffee aus? Ja, eine Tasse Kaffee kannst du mir einschenken. Und dann schenken wir die erste Tasse Kaffee ein und wir schenken die zweite Tasse Kaffee ein. Und bei der zweiten fing er so an, aus seinem Leben zu plaudern. Und da ganz spannend ist, wenn sie so erzählen, was sie für Todessituationen haben. Einmal sagt er, standen ein paar leere Schuhe neben mir. Die Person wurde vom Auto getroffen, war weg durch die Geschwindigkeit. Die Schuhe standen noch dort. Aber ich habe überlebt. Und dann durfte ich für ihn beten. Und dann unterbrach er mich mitten im Gebet und sagt, meine Tochter, die heißt sowieso, kannst du für die auch noch beten? Und am Ende stand das Wasser schon Oberkante hier. Dann sagte er, schnappte er sich nur noch ganz schnell das Buch. Dieses wunderbare kleine Buch. Nun gib mir schnell dein Büchlein. Und dann musste er sich schon schnell umdrehen und verschwinden. Du erlebst so wunderschöne Dinge. Und ich möchte sie keine einzige missen, weil sie etwas zeigen. Parallel zu diesen Einsätzen fand, wie gesagt, Gebet statt. Und ich denke, dieses Zusammenspiel auch von herausgehen, von beten, das ist auch etwas, was ein Schlüssel ist. Ja? die Fürbitte, wie das hinausgehen. Gott sendet uns hinaus, aber er heißt uns auch, das im Gebet zu begleiten und dass wir letztendlich wissen, es ist nicht unsere überragende Fähigkeit zu kommunizieren oder andere Dinge zu machen. Ja, ich möchte ein letztes Beispiel noch erzählen, weil jetzt die Zeit ist einfach fortgeschritten. Wir waren zu zweit am Einsatz, ein lieber, großer, netter Bruder aus einer anderen Gemeinde, der sprach mich an und sagte, ich habe gehört, irgendwie flutscht es bei dir. Können wir irgendwie mal als Team rausgehen? Ja, wir sollten eigentlich immer so wechselseitig, Frau Mann, das ist ja nicht ganz schlecht, gerade auf der Straße in der Begegnung. Na gut, sage ich, an dem Tag haben wir einen Männerüberhang, Punkt. Wir gehen also raus gemeinsam. Wir gingen raus gemeinsam und wir hatten verschiedene schöne Gespräche. Wir stießen am Ende vorm Braunschweiger Dom auf zwei junge Menschen, die Leonie und den Robin, ich denke, sie waren so 14, 15 vielleicht bestenfalls, die, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Wir beteten besonders für die Mutter von der Leonie, oder nee, die Großmutter war es, die hatte irgendeine Krankheit. Und der Robin war eigentlich sehr, sehr dünn und sehr zurückhaltend. Und wir sagten dann, waren dann eigentlich an dem Punkt, hatten ihnen noch ein bisschen was Nettes gesagt und wollten uns eigentlich verabschieden, gerade so zwei Männer und Kinder und so. Und dann wollten wir gerade gehen. Da sagt der Robin, ich habe dann noch mal eine Frage. Und dann, ja, klar, logisch, wenn du eine Frage hast, das ist das Schönste, ne? Oder? Ist nicht das Schönste, ich finde es immer das Allerherrlichste, wenn die Menschen ins Fragen kommen, dann fühle ich mich wohl, denn diese Gespräche sind, also die sind echt top. Er sagte, ich habe da einen Traum. Ich bin in einem Raum und da ist ein dunkles Wesen, das verfolgt mich. Und er sagte, ich fliehe aus diesem Haus, diesem Gebäude raus auf die Straße und ich merke, es ist hinter mir und aber die Menschen um mich herum interessieren sich nicht dafür. Und dann laufe ich in ein anderes Haus hinein und da ist ein helles Licht. Und das finstere Wesen kann mich dahin nicht verfolgen. Ist das ein Engel? Fragte er. Ich sage es noch besser. Ich stehe jetzt noch so ein bisschen. Herr Robin, willst du Jesus dein Leben anvertrauen? Es ist Jesus selbst. Und er steht da und sagt, ja, das will ich. Und dann spreche ich mit ihm einmal dieses Gebet. Ich lese es ihm einmal vor und sage, verstehst du, um was es da geht? Möchtest du das wirklich machen? Ja, sagt er, das will ich. Und auch sowas erlebst du dann, so Vorbereitete. Irgendwo vielleicht in seiner Kirche, in seinem sonst was vorbereitet, angerührt. Ich erinnere mich, oh Gott, lass mal das. Ich komme nicht mehr raus. Es ist ungemein spannend. Ich sage ja, jeder von euch könnte wahrscheinlich genauso solche, so im Zug stehst du neben einer Person eine Narbe über dem Gesicht und er sagt, ich bin der Einzige in meiner Kompanie, ich habe in meinem Spind eine Bibel und dann sind wir eine Dreiviertelstunde in einem Zug, da stehen wir im Bundeswehrzug, so eng nebeneinander und die Dreiviertelstunde volles Brett, ich weiß nicht, welchem Umkreis dort geht es über den Glauben, da muss man dann auch hemmungslos sein an der Stelle, mit Gebet und allem drum und dran. Ich dachte, wir sind fortgeschritten, aber vielleicht gibt es von eurer Seite irgendeine Frage noch und deswegen möchte ich ganz gerne dort nochmal Raum geben. Es ist jetzt eine Menge Sache. Wie gesagt, ich möchte es auch nicht nur darauf münzen, geht hinaus an die Zäune und Hecken. Eigentlich bin ich in diesem Manual auch nicht sonderlich weit hineingestiegen. Vielleicht macht das nächste Mal oder macht das vielleicht mal jemand anders. Es gibt mehrere Gesprächsmodelle, die man uns an die Hand gegeben hat, auf Menschen zuzugehen, anzufangen. Ich liebe immer noch die sehr frontale Art und Weise und deswegen stelle ich jetzt nur noch diese vor. Ich frage dann die Menschen, das fand auch so einen Impuls darauf, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Gott Sie liebt und einen guten Plan in Ihrem Leben hat? Was macht dieser Gedanke oder diese Frage mit Ihnen? Was löst das in Ihnen aus? Und dann siehst du, ob ein Mensch vorbereitet ist oder nicht. Spart eine Menge Zeit. Ich habe auch schon eine Dreiviertelstunde mit Menschen ganz freundliche Gespräche geführt und komme dann aufs Evangelium und sage, weißt du, das war ein nettes Gespräch bis hierhin. Lassen wir es jetzt mal dabei. Er sagt, jo, ist auch nett. Dreiviertelstunde. Ist nicht verschenkt, bitte versteht das nicht falsch. Aber wenn du sagst, die Zeit ist knapp, ich möchte ganz gerne gucken, wo sind vorbereitete Menschen, dann ist es, also ich möchte nochmal diese Frage reinstellen in den Raum. Gibt es von eurer Seite aus etwas, wo ihr sagt, habt jetzt eine Frage einfach dazu, habt einen Gedanken dazu oder wie auch immer. Ist klar. Ich gebe nicht so viel Zeit. Bin ich schon gebügelt, die Ohren sind zu und rot. Aber vielleicht nehmen wir trotzdem noch mal so einen kurzen Augenblick einfach der Stille und fragen uns einfach noch mal so, Heiliger Geist, was möchtest du diesen, durch diesen Impuls heute für mich persönlich sagen? Wo gibt es vielleicht auch Situationen in meinem Leben, wo ich einfach mit dir Hilfe brauche, wo ich merke, das ist mein Punkt, das ist mein Feld, das ist mein Gebiet, da möchtest du mich hineinsenden, da möchtest du, dass ich Sprachlosigkeit überwinde, dass ich vielleicht auch die Befürchtung überwinde, ich könnte auflaufen oder ich könnte anecken oder ich könnte ausgegrenzt werden. Jesus, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für die Möglichkeit, dass du mit uns hineinnimmst in diesen wunderbaren Auftrag, dass es dir so am Herzen liegt, dass Menschen gerettet werden und dass dieser Wunsch in uns auch größer wird, dass wir eigene Blockaden und Barrieren dort überwinden, dass wir einfach spüren, wo heißt du uns hinauszugehen, hinauszutreten aus der anonymen Masse vielleicht auch. Und wo schenkst du uns eine Gelegenheit, ein Zeuge deiner Güte und deiner Gnade zu sein? Wo möchtest du durch uns hindurch wirken, dass wir in der Zukunft wirklich neu ein etwas finden, auch Mittel und Wege finden, auf Menschen zuzugehen, sie einzuladen, dann die Welt zu erreichen, die Menschen zu erreichen? Der Geist und die Braut, haben wir gelesen, sprechen, komm. Ich nehme diesen Ruf auf und ich sage, Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht, was es mich kosten wird. Und vielleicht mag der Preis hoch sein, vielleicht mag er höher sein, als ich heute aus meiner natürlichen Überlegung heraus bereit wäre zu zahlen. Aber ich möchte so ein Menschenfischer sein. Ich möchte so einer sein, der so wie du wirklich hingeht und dein Reich ausbreitet und der die Freude des Himmels freisetzt und der dem Ruf folgt. In Jesu Namen. Amen.